Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr alle wisst, wie Sie alle wissen, komme ich ja aus Bayern und da hieß es ja jahrelang immer Laptop und Lederhose. Für mich war es dann aber wesentlich besser, es mit Dirndl und Digitalisierung zu verknüpfen. Heute habe ich einen Gast, da geht es weniger um Dirndl und Digitalisierung, sondern vielleicht eher um den Deich und die Digitalisierung oder ganz konkret um Deichdern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das fränkisch, plattfriesisch richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall um Deichdern und Digitalisierung. Ich habe Julia Nissen zu Gast. Julia Nissen ist dreifache Mutter. Sie kennt sich aus mit Rinderzucht und was Rinderzucht auch mit Radio Schleswig-Holstein zu tun hat. Warum Babys nicht unbedingt Mandarin lernen müssen, sondern vielleicht auch ganz gut auf dem Bauernhof aufwachsen können. Was denn Drohnen mit der Rehkitzrettung zu tun haben und was eigentlich Kuhschrot ist, das möchte ich heute mit ihr besprechen und freue mich sehr, dass sie da ist.
Wandern durchs Digital. Der Podcast. Mit Dorothee Bär. Bär on Air.
Julia hat schon selber auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen angekündigt, dass wir uns darüber unterhalten werden, dass man mit drei Kindern gar nicht berufstätig sein kann, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass man als Frau sich da sowieso rauszuhalten hat. Und das Schlimme ist, sie hat es genauso wie ich nicht ernst gemeint, aber es gibt natürlich dann trotzdem den einen oder anderen, der das tatsächlich immer noch glaubt. Was ich ganz spannend finde und warum ich mich jetzt auch freue, sie heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Julia hat auch drei Kinder, sie hat allerdings an der Landfrauenschule Hauswirtschaft gelernt, was mich besonders freut, weil ich auch Enkeltochter einer Hauswirtschaftsmeisterin bin und das immer sehr genossen habe. Als Kind bis ins letzte Jahr, bis meine Oma uns dann leider verlassen hat. Aber sie hat auch Agrarwissenschaften studiert und wir wurden beide 2020 bei zumindest meiner letzten großen Live-Veranstaltung, bevor wir alle in den Lockdown gegangen sind, ausgezeichnet mit dem besten Blog des Jahres. Nur im Gegensatz zu mir hat Julia wirklich einen. Ich wurde als beste Bloggerin ohne Blog ausgezeichnet und Julia als beste Bloggerin tatsächlich mit eigenem Blog. Und sie bloggt zwischen Kind oder jetzt Kindern, Küche und Kuhstall und hat in ihrer ersten Elternzeit mit ihrem Blog Deichdern angefangen. Liebe Julia, für jemanden, der aus Franken kommt, aus Bayern kommt, was ist denn eine Deichdern eigentlich?
Eine Deichdern ist, ja, eine Dern vom Deich. Dern ist ein plattdeutsches Wort und das bedeutet kleines Mädchen, junges Mädchen. Und meine Oma hat immer Dern zu mir gesagt und irgendwie, weiß nicht, wir wohnen am Deich, da war der Name schnell da.
Jetzt wird sich vielleicht die eine oder der andere fragen, was hat das jetzt alles mit Digitalisierung zu tun, nur weil man einen Blog hat und das nicht mehr ausdruckt oder nicht in der Lokalzeitung veröffentlicht. Warum jetzt im Blog der Digitalstaatsministerin? Ich darf vielleicht mal eine Zahl vorgeben. Eine Studie des Bitkom sagt, dass ein Fünftel der Menschen aufs Land ziehen würde, wenn die Arbeit dort auch verrichtet werden könnte. Und fast 30% sind sogar bei den 25- bis 34-Jährigen. Sicherlich auch ein Effekt nochmal aus dem letzten Jahr, ein Effekt aus der Pandemie. Was macht für dich jetzt, die seit ganz vielen Jahren in Nordfriesland lebt, die Begeisterung fürs Landleben aus?
Ach, das Landleben ist ja total vielfältig. Also das Besondere hier dran sind ja eigentlich die Menschen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann eigentlich überall wohnen, aber hier auf dem Land ist der Zusammenhalt doch nochmal wesentlich größer. Ich habe jetzt auch eine Zeit lang mal in Kiel gewohnt oder in Berlin. Und hier auf dem Plattenland in Nordfriesland fühle ich mich einfach am wohlsten.
Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache jetzt mal hier schnell meinen Blog oder ich mache jetzt hier einfach mal einen Podcast, hättest du dann immer auch für Notfälle die Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen, der dich unterstützt?
Ja, absolut. Also jetzt zum Beispiel, wir zeichnen ja um die Mittagszeit auf. Meine Tochter, die ist jetzt 2 Monate alt, die macht jetzt eine Mittagsstunde. Da habe ich heute Morgen noch überlegt, okay, was mache ich mit der dann eigentlich noch kurz? Und dann habe ich kurz die Nachbarin gefragt und dann kam mein Mann jetzt aber heute früher nach Hause. Aber man macht sich eigentlich gar keinen so großen Kopf, weil eigentlich immer einer da ist. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, muss man auch sagen. Aber die Vorteile überwiegen da ganz klar. Und einer hilft dem anderen und das gehört irgendwie alles so zusammen. Und auch, weiß nicht, alle freuen sich auch so für einen mit. Gerade jetzt im letzten Jahr war es natürlich, hier wird ja auch viel gefeiert auf dem Land. Das war sehr, sehr einschränkend, muss man schon wirklich sagen. Also am Wochenende hatten wir jetzt gerade Konfirmationen hier. Da sind 3 Landwirtstöchter konfirmiert worden und dann haben die Bauern im Dorf spontan so einen Treckerchor so von der Kirche bis zu deren Höfen gemacht und irgendwie, keine Ahnung, das ganze Dorf steht an der Straße und winkt und freut sich, weil die jetzt auch schon eine extra Schleife übers Jahr gemacht haben und das sind so die kleinen Momente und die versuche ich irgendwie zu konservieren und sie auf meinem Blog dann zu erzählen.
Du sagst die Menschen, das kann ich total gut nachvollziehen, aber das hat natürlich auch noch mehr. Also du postest ja auch immer wunderschöne Fotos von der Natur, von der Landschaft, aber auch vom Ackerbau, vom gesunden Essen. Also vielleicht kannst du trotzdem nochmal, weil uns hören ja auch viele Städterinnen und Städter zu, den Reiz etwas rausstellen, warum jetzt das Land deiner Meinung nach auch die Stadt eindeutig schlägt.
Boah, ich will da gar nicht so in den Kampf gehen. Also beide Seiten haben ihren Reiz. Ich mag einfach das Landleben mehr. Ich mag das, wenn ich einen Horizont sehen kann, wenn ich einfach weit gucken kann. Das gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Ich kann die Tür offen lassen und die Kinder spielen draußen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Also es sind so, ja, es ist ein Freiheitsgefühl und auch dieses, dass man direkt an der Produktion teilhaben kann. Also wenn ich gucke aus dem Fenster, ich kann erstmal hier für gut 2 Kilometer geradeaus gucken. Wir haben hier nur Wiesen und Äcker vor der Tür und ich kann den Kindern zeigen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Ich finde, das hat schon einen sehr, sehr großen Wert.
Also das ist natürlich nicht überall auf dem Land so. Ja,
nein,
bei mir in Franken kann ich nicht 2 Kilometer schauen, weil da immer Berge irgendwo sind oder Wälder dazwischen sind. Also das finde ich auch ganz besonders als begeisterte Radfahrerin beneide ich dich da, dass es ein bisschen entspannter ist, als jedes Mal noch diese Berge hoch zu juckeln am Schluss. Ich hatte das Gefühl, dass du auch mit deiner Arbeit, mit deinen Bloggen, mit deinen Geschichten auch dazu beiträgst, etwas Vorurteile abzubauen. Also ich sage jetzt mal, ich möchte auch überhaupt keinen Dissens, hat alles natürlich seine Reize, aber trotzdem hatte man vor der Pandemie ja das Gefühl, ich überspitze jetzt mal, so wer in die Stadt zieht, das sind so die Kultivierten und die haben es geschafft und auf dem Land so, ja, wenn Sie jetzt sagen, das Thema Dorfdepp, aber ein bisschen war es schon so, Gott, was wollt ihr da auf dem Plattenland, könnt ihr überhaupt da mit uns mithalten? Und das hat sich, finde ich, im letzten Jahr extrem geändert. Aber du hast auch, finde ich, Vorurteile abgebaut, auch was das Thema Landwirtschaft betrifft. Kannst du da vielleicht auch nochmal erzählen von deiner Arbeit und wie du es auch über soziale Netzwerke, aber auch zeigen, hands-on, Transparenz auch schon geschafft hast, auch gerade beim Thema gesunde Lebensmittel vielleicht mal Vorurteile abzubauen?
Ich habe ja Hauswirtschaft gelernt, dann Agrar studiert und habe dann schon im Studium gemerkt, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation findet eigentlich komplett in der ganzen Ausbildung nicht statt. Und das habe ich mir irgendwie alles selber beigebracht und habe dann die agrarjournalistische Ausbildung noch nachgeholt. Irgendwie war das immer so ein Herzensthema, weil ich halt auch viele Freundinnen im städtischen Raum habe, die, also ja, keine Ahnung, als unser erstes Kind geboren wurde, war so ein Schlüsselmoment, dass meine Freundin aus Hamburg zu Besuch kam und die waren Wochenende zu Besuch und haben mich zum Schluss umarmt, ganz doll gedrückt und sagten, Julia, wenn irgendwas ist, wir holen dich hier raus. Das fand ich richtig krass, ne? Also die sind dann losgefahren und dachte ich, warum sagen die das? Also das sind ja meine Freundinnen irgendwie und das haben die sicherlich nicht böse gemeint, aber irgendwie sehen die hier was ich nicht sehe oder andersrum. Und vielleicht muss ich mal meine Landbrille aufsetzen oder denen aufsetzen und die Geschichten erzählen, die hier liegen. Und das ist nun mal Landwirtschaft, das sind die Menschen hier vor Ort und wie wird eigentlich was hergestellt. Und manchmal sind es so banale Geschichten und das Feedback ist auch so wahnsinnig immens, dass ich einfach dann noch dran geblieben bin. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand am Kühlregal bei Edeka steht, dann schicken die mir manchmal ein Foto und sagen, hier sind jetzt so viele Labels drauf, was bedeutet das eigentlich? Welche Milch soll ich dann jetzt kaufen, um den Bauern zu helfen? So, wir kriegen das mit, dass die alle mit dem Trecker nach Berlin fahren, aber was heißt das hier vor Ort? Wie kann ich den unterstützen? Und dann versuche ich halt immer auch Landwirte mit Endverbrauchern zu connecten und die Leute wieder rauszukriegen und in den Dialog zu bekommen. Das ist ja mal so ein großes Wort, ne? Dialog wollen wir alle, aber so viel 1:1 gibt es ja gar nicht mehr und ich versuche da einfach zu vermitteln. So eine Kupplerin, wenn man so will.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir vielleicht unsere Labels oder die wir einführen, die Wirtschaft einführt, die Industrie einführt, dass das natürlich auch ein Dickicht ist, wo man schwer durchdringt, wo es vielleicht tatsächlich solche Übersetzerinnen und Übersetzer braucht. Und jetzt bist du eine menschliche Übersetzerin. Vielleicht kann das auch eine KI machen oder eine Tabelle oder da muss man sich sicherlich mal überlegen. Aber gut, dass es ja wenigstens menschliche Übersetzerinnen gibt. Gesunde Lebensmittel, Milchpreise ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch was wir jetzt wieder erleben, Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz, es spielt ja auch auch eine ganz große Rolle. Ich habe jetzt neulich mal eine Studie gelesen, dass Deutschland, also eine internationale Studie, dass Deutschland angeblich auch die nachhaltigste Landwirtschaft der Welt hätte. Mhm. Wie ist es denn bei den Landwirtinnen und Landwirten, für die du ja auch eine Fürsprecherin bist? Wie spielt das Thema so in deinem täglichen Leben, in deiner Arbeit eine Rolle?
Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema, das allgegenwärtig ist. Also ich denke da an das Thema Kreislaufwirtschaft. Ich habe es letzte Woche gehabt, dass mich einer angesprochen hat und sagte, Kreislaufwirtschaft, das ist ja ein krasses Thema, Julia, da kannst du mal was drüber machen. Das machen ja nur die Bios, die machen das. Und dann sage ich, nee, Kreislaufwirtschaft machen ja alle, so funktioniert ja Landwirtschaft. Und dann sind die total geschockt und sagen, wie, nee, aber das ist doch so ein Öko-Ding. Sag ich, nee, Kreislaufwirtschaft machen alle, aber die konventionelle Landwirtschaft hat das irgendwie nicht kommuniziert, dass sie das machen. Ne? Also das wird halt komplett vergessen, darüber zu sprechen, weil es für alle so völlig selbstverständlich ist. Ne? Man bekommt es ja schon teilweise in die Wiege gelegt und das war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht und dass man das gar nicht mehr von außen oder einmal einen Schritt zurückgeht und das hinterfragt, wie nennen wir das hier eigentlich? Wo ist eigentlich der Unterschied? Und auf der anderen Seite aber auch Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen schon, da denke ich auch an Effizienz und an Digitalisierung vor allem. Also wie digital sind schon unsere Ställe und Felder, das ist der Wahnsinn. Und diese Geschichten, das glaubt immer keiner, auch weil die Werbung natürlich manchmal in eine andere Richtung so spielt. Ach, keine Ahnung, hier läuft keiner mehr mit einer Forke in der Hand rum. Ne? Die haben vielleicht ein Smartphone, aber jetzt nicht unbedingt eine Forke. Oder die Kühe haben ein Halsband um, zum Beispiel, wo getrackt wird, wie viel sie sich bewegt. Also eigentlich wie eine Fitbit für eine Kuh. Und wenn die brünstig ist, dann ist die halt ein bisschen mehr unterwegs. Und das wird dem Landwirten dann ja aufs Smartphone gespielt und dann sieht er, okay, die müsste jetzt bald mal Besuch bekommen. Also es ist halt alles komplett digital geworden. Dadurch sehe ich aber auch schnell, wenn eine Kuh sich nicht viel bewegt, dass die wahrscheinlich irgendwie Wasser an den Klauen hat und da mal einer draufschauen muss. Ne? Es gibt so viele Beispiele, wo es halt einfach Wahnsinn ist, wie die Digitalisierung da auch zu beiträgt. Aber das ist manchmal so meine Wahrnehmung. Ja, Landleben ist halt auch immer irgendwie so ein Hüggegefühl und das beißt sich manchmal so ein bisschen mit Digitalisierung. Also auf der einen Seite wollen wir ein bisschen Bullabü und Digitalisierung auch, aber nicht zusammen am liebsten.
Na gut, Hüggegefühl ist natürlich bei euch in der Nähe von Dänemark etwas noch leichter als vielleicht im Süden ist. Vielleicht können wir nochmal auf die letzten 5 Jahre schauen. Du hast deinen Blog 2016 gestartet und vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Du warst ja auch Redakteurin beim Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Also was war so das auslösende Moment, weil es ja schon noch, finde ich, eine Zeit war, auch vor 5 Jahren, so nach dem Motto, was in der Zeitung steht, ist so, das kann man glauben, das ist das Seriöse, aber alles, was so von diesen Bloggern da veröffentlicht wird, weiß man nicht, ob das wirklich Journalismus ist oder wie seriös man das Ganze nehmen kann. Vielleicht kannst du uns in den 5 Jahren mal da mitnehmen von den Anfängen an.
Also 2016 habe ich angefangen. Das habe ich auch erstmal gar keinem erzählt, dass ich einen Blog habe. Also den habe ich erstmal vernünftig eingerichtet, wie man das bei einer Wohnung auch macht, bevor man da seine ganzen Freunde einlädt und die durchführt. Guckt man erstmal, dass da Gardinen hängen und so war das bei meinem Blog auch. Also ich habe erstmal die Artikel nur für mich geschrieben und dann so dem ein oder anderen mal davon erzählt und mehr erzählt und mehr erzählt. Und Schlüsselmoment war dann, als Facebook dazu kam, da habe ich über einen Besuch im Stillcafé berichtet und da ging es darum, dass die Kinder heute, also dass da so ein kleiner Mutter-Battle war, welche Kinder machen am meisten Freizeitaktivitäten mit einem halben Jahr und die einen sind beim Babyschwimmen und die anderen beim Babymassage und was das alles gab. Und ich dachte, oh Gott, ganz genau. Und ich dachte nur, okay, mein Kind macht jeden Tag eine Mittagsstunde auf dem Futtertisch. Trage ich da auch zur Gesundheit bei irgendwie? Und das war mein erster Facebook-Post und der hatte damals 260.000 Menschen erreicht und dann dachte ich, okay, hier hast du irgendwie ein Hornissennest gestochen, dann bleibst du mal dran. Und dann kamen so die nächsten Artikel und. Witzig war auch, als mein Mann dann morgens rief, du Julia, da ist RSH am Telefon und ich dachte halt, das wäre die Rinderzucht. Und er sagte, nee, das Radio. Also Radio Schleswig-Holstein. Ach so, okay. Ja, dann mit denen spreche ich auch gerne. Warum nicht?
Wird die Rinderzucht genauso abgekürzt?
Ja, genau. Die heißt, genau, es gibt die Rinderzucht Schleswig-Holstein und Radio Schleswig-Holstein und die haben die gleiche Abkürzung und das war natürlich ein Riesengag. Ja, und dann ging das so stetig irgendwie vorwärts und es hat immer ganz viel Spaß gemacht und ja, es kamen halt immer viele Geschichten so zugeflogen und da bin ich einfach dran geblieben, habe mich dann aber auch vernetzt, weil ich großen Wert darauf gelegt habe, dass ich die Kommunikation nicht für die Berufskollegen mache. Also es gibt heute noch ganz viele Bauern, die meinen Blog gar nicht kennen und da bin ich noch nicht mal traurig drüber, weil für die mache ich das ja alle nicht. Das klingt so immer hart, aber in der Agrarbranche gibt es ja viele Agrarblogger, aber viele erreichen sich nur untereinander und dann diskutiert man nachher über Felgenfarben oder was weiß ich. Und das ist natürlich nicht das, was ich erzählen möchte, sondern ich möchte ja schon irgendwie Landwirtschaft näher bringen und auch erklären, was wir hier draußen machen. Und dann ging das so weiter. Ich habe mich dann vernetzt mit anderen Lifestyle-Influencern. Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Welt. Bin da viel auf Fortbildung gewesen, habe mich in dem Bereich weitergebildet und ja, dann ging das so seinen gewohnten Trott und 2019 kam dann die Idee der App aufs Land dazu. Also ich wollte eigentlich eine Trecker-Mitfahrerzentrale gründen oder habe ich auch gegründet und Leute miteinander connected, die auf dem Trecker mal gerne mitfahren würden. Und da war der Ansturm aber so groß, dass sich da innerhalb von 3 Tagen 300 Leute gemeldet haben, dass ich dann dachte, okay, vielleicht muss man das Ganze ein bisschen größer denken. Was hat der ländliche Raum denn noch alles so für einen Charme?
Waren das hauptsächlich Erwachsene oder waren das Erwachsene, die wollten, dass ihre Kinder das mal erleben dürfen von den 300 Leuten?
Also manche haben ihre Kinder vorgeschickt, aber sagten dann schon, also ja, ich komme natürlich auch gern mit und meinen Mann bringe ich auch noch mit und Oma kommt auch noch mit und so. Also da ist ein richtiger Familienausflug draus geworden. Aber es waren noch viele dabei, die jetzt keine Kinder hatten und einfach so mal gerne mit wollten. Und dann kamen halt immer mehr Wünsche auch, dass man, Julia, also mit Ende 20 komme ich mir jetzt ein bisschen komisch vor, wenn ich anfrage, ob man mal beim Bauern mitfahren darf. Aber vielleicht hast du ja mal jemanden, der mir zeigen kann, wie man Rouladen richtig macht. Weil meine Oma ist damals gestorben und die hatte so ein tolles Rezept und ich weiß es nicht mehr, wie das geht oder ich kriege das nicht richtig zusammen und mir musste einer noch 1-2 Handgriffe zeigen. Oder kannst du mir mal einen Jäger vermitteln? Ich würde mal mit gerne auf den Hochsitz und. Und ja, so ist denn die Idee der App aufs Land entstanden, dass ich dachte, okay, was hat denn der ländliche Raum noch alles zu bieten? Das ist Jagd, das ist Handwerk, das ist Hauswirtschaft, aber auch Sprachen, also Plattdeutsch oder Friesisch haben wir hier oben ja auch noch viel. So ist denn diese Plattform entstanden. Da habe ich ein Crowdfunding gestartet und auch noch LIDA-Fördermittel von der EU bekommen. Und ja, jetzt wurde das ganze Ding gebaut und ist seit November 2020 am Start. Also darüber kann man jetzt Landerlebnisse von privat zu privat buchen. Also heute Morgen habe ich zum Beispiel gerade was freigegeben. Da bietet einer eine OKF an, also eine Ortskontrollfahrt, wo man dann einfach mit dem Auto durch die Gegend fährt und die Felder kontrolliert. Und dann erklärt er einfach den Leuten, die mitfahren, worauf er eigentlich achtet, wenn er seine Äcker anschaut, um den Leuten einfach ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was man als Bauer eigentlich so im Täglichen macht.
Also du bist quasi der Jochen Schweizer des ländlichen Raums, oder?
Kann man so sagen, ja. Ein bisschen mehr Haare.
Für mich ist ja digitale Landwirtschaft immer häufig so ein Beispiel auch, wenn man digitale Pioniere ins Schaufenster stellen möchte, weil ich finde, dass das sehr stark unterschätzt wird, was da schon alles digital möglich ist. Du hast es angesprochen, ob das Sensordaten sind, Maschinendaten sind, Robotik. Was sind für dich denn so die prägnantesten Beispiele, um Zweifler zu überzeugen, um auch diesen Vorurteilen zu begegnen? Ist es so, dass man sagt, also schaut mal her, wir nutzen nicht mehr den 100-jährigen Kalender, sondern kein Bauer kommt ohne die App des Deutschen Wetterdienstes aus? Oder was ist so quasi das schönste Beispiel für dich?
Also was ich krass finde, zum Beispiel, wenn ich jetzt per WhatsApp einen Standort verschicken möchte, dann kann er das auf 10 Meter genau runterzoomen und den Standort schicken. Wenn ich auf dem Acker bin, dann kriegen wir das über GPS auf 2 Zentimeter genau hin. Ich finde das schon Wahnsinn.
Absolut, ja. Weil wenn du so ein Rehkitz vor Mähdrescher retten möchtest, sind vielleicht 10 Meter auch ein bisschen zu viel an der Stelle.
Ja, und Rehkitz ist ja ein gutes Beispiel, weil ist ja jetzt gerade Saison und da brauchen wir beides. Also da haben wir einmal die Technik, also wir fliegen mit Drohnen vorher die Felder ab und dann mit einer Wärmebildkamera da dran. Und die zeigt einem dann, wo Kitze sitzen. Und wir gehen aber auch trotzdem nochmal die Felder ab. Und das ist ja auch komplett Corona-konform. Also man hat da irgendwie 5 Meter Abstand und geht dann so in so einer langen Kette durch die Wiesen. Und das ist auch immer irgendwie noch schön, da das ganze Dorf auch mit einzubinden. Aber das wird wirklich, wirklich richtig, richtig viel gemacht. Und dadurch können echt viele Kitze gerettet werden. Und das ist für alle ein Erfolg. Also sowohl für die Leute, die mit anpacken, als auch für die Jäger, als auch für den Landwirten. Weil natürlich niemand gerne einen Kitz anfahren möchte, muss man ja auch klar sagen.
Du machst ja so Schwerpunktmonate auch auf deinem Blog. Mhm. Wie wählst du die aus? Lässt du da die Leserinnen und Leser mitentscheiden? Und was war so das Megathema, wo alle gesagt haben, das musst du nochmal bringen, das ist noch zu wenig beleuchtet worden? Also weil du von Rouladen gesagt hast, ist so Kochen, ist so Hausmannskost, das wo alle am meisten drauf abfahren, oder sind es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche anderen Landtipps, die die Menschen möchten?
Ja. Also Rezepte gehen natürlich immer, aber ich mache das jetzt seit Februar erst, dass ich monatlich mehr zu den ganzen anderen Themen einen Schwerpunkt setze, und im Februar sind wir gestartet mit Kartoffeln, dann ging es im März weiter mit Schwein, April hatten wir jetzt Hühner und im Mai haben wir Raps, nächsten Monat gibt es Milch, dann Getreide und so weiter.
Was muss man über Raps wissen zum Beispiel?
Also über Raps wissen viele einfach gar nicht mehr, was man daraus überhaupt herstellen kann. Also das ist Rapsöl, okay, das kriegen viele hin, aber dass man da jetzt auch Bioethanol zum Beispiel daraus herstellen kann, oder dass Raps, wenn das Öl gepresst wird, dass da ja aus dem Rest noch Kuhschrot gemacht wird zum Beispiel. Dass wir von dem ganzen Rapsfutter, ist mittlerweile so viel im Kuhfutter drin, dass man dann auch auf Soja verzichten kann, und das hat dann ja riesen Auswirkungen auch auf den ganzen Welthandel, und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass das, was hier vor der Tür passiert, auch irgendwie Auswirkungen hat. Nichtsdestotrotz hat Raps ja auch wirklich schlechte Jahre gehabt, was die klimatischen Bedingungen angeht. Also entweder war es zu nass oder zu trocken. So, der ist ja wirklich sehr, sehr sensibel. Und jetzt 2013 hatten wir zum Beispiel 50% mehr Raps als 2020. Und das finde ich schon krass. Und das spiegeln mir die Leute auch zurück, dass sie sagen, also das haben wir schon gemerkt, dass weniger Raps da ist als früher. Aber wir haben gemerkt, dass er mittlerweile zweimal blüht, im Herbst auch. Und dann muss man sagen, nee, das ist kein Raps, das ist Senf, und das macht man, um die Fruchtfolge zu erweitern und kann dann darüber so ein bisschen was erzählen, und das ist eigentlich wiederum dann auch ganz spannend und macht dann auch Spaß.
Das heißt ja immer so schön, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um, und du hast vorhin so schön beschrieben, dass du das nicht magst für eigene Berufskolleginnen und Kollegen, sondern eben auch, um diese Botschafterin zu sein. Trotzdem wird es natürlich auch nicht allen Kolleginnen und Kollegen verborgen bleiben. Wie gehst du dann, wenn dann Kritik kommt, dass da was falsch dargestellt wurde, oder dass man sagt, ach, was musst du dich da so wichtig nehmen? Wir arbeiten am Tag wirklich 15 Stunden im Stall und du schreibst da nur drüber, oder ich keine Ahnung, was da für Anfeindungen kommen. Ich kenne nur die gegen Politikerinnen am Start sind, aber nicht die gegen Agrar- und Landbloggerinnen. Vielleicht kannst du mal sagen, was kommt da so und wie gehst du damit um?
Also tatsächlich kommt ganz, ganz wenig Kritik aus den eigenen Reihen. Es kommt eher Kritik, dass die Leute fragen, wie ich das alles persönlich schaffe, ne? Mit Kindern und dem Blog und Job und was weiß ich. So, das wird hinterfragt, aber das, was ich mache, das wird schon anerkannt vom Berufsstand, dass sie sagen, okay, Öffentlichkeitsarbeit, ich arbeite 15 Stunden am Tag, da habe ich jetzt nicht auch noch Zeit für. Da bin ich eher dankbar, dass das jemand mir abnimmt oder zumindest einen Teil davon. Also das schon. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass sie das schlecht sehen, aber ich habe es natürlich schon mal auch gehabt, dass, ach, keine Ahnung, ich habe mal einen Futtermischwagen erklärt und er erzählt, dass der funktioniert wie ein Thermomix, und dann, keine Ahnung, das musste morgens schnell gehen, hatte ich 2 Zöpfe geflochten und habe das dann einfach so in so einem einminütigen Video erzählt, und dann wurde das schon drunter diskutiert, wie hässlich die Alte auf dem Video jetzt ist und so, also das muss man jetzt abkönnen, ne? Aber ja, meine Güte.
Weiß ich gar nicht, ob man immer alles abkönnen muss. Ich glaube, man darf sich auch nicht so an das gewöhnen, dass sowas dann schon einem so normal vorkommt. Deswegen frage ich ja, weil, wie gesagt, bei uns ist es noch mehr eingepreist, aber bei jemandem, der sich so inhaltlich thematisch auseinandersetzt, schwierig. Du magst so wahnsinnig viel. Also ich beobachte das ja auch, ich lese das ja auch, und da frage ich mich auch manchmal jetzt nicht, weil du Mutter bist, sondern auch aufgrund der Themenvielfalt. Magst du das jetzt alles noch allein? Hast du mittlerweile ein Team? Hast du auch so andere Dorffrauen, die dann auch mal für dich was backen oder kochen, dass du das dann postest? kannst? Oder lässt du dir auch mal Artikel schreiben oder was zuliefern? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also alleine ist das auf jeden Fall nicht machbar. Und da gehe ich auch stärkenorientiert ran. Kochen kann ich zum Beispiel nicht so gut.
Was? Als Hauswirtschafterin? Nee. Kann ich ja gar nicht glauben.
Ja, ich mach's, aber nicht gut. Okay. Und das zu erkennen und zu sagen, das ist jetzt nicht meine Stärke oder es macht mir auch keinen Spaß und das source ich out, das habe ich relativ schnell erkannt. Also und es gibt ja genug, denen sowas Freude bereitet und die übernehmen das dann zum Beispiel für mich. Also den ganzen Rezepte-Kreationsbereich, das habe ich outgesourced. Oder ich habe jetzt eine, die kann extrem gut Kinderbuchgeschichten schreiben und die schicke ich dann auch auf die einzelnen Höfe und da haben wir jetzt so eine Serie und dass wir die landwirtschaftlichen Geschichten auch so runterbrechen, dass man die abends den Kindern vom Schlafengehen erzählen kann und vorlesen kann. Also da habe ich auch jemanden für, weil mir die Schreibe da noch ein bisschen, also Kinderbücher schreibt man nochmal wieder anders als Fachartikel zum Beispiel. Und dann habe ich noch zwei 450-Euro-Kräfte, die mir da zuarbeiten und vor allem auch der eine macht ganz, ganz viel Arbeit bei der App aufs Land. Also wir haben ja viele Anbieter, die jetzt auch das nicht so mit Digitalisierung haben und das sehen wir aber auch irgendwie ein Stück weit mit als unsere Aufgabe, die dann auch an die Hand zu nehmen. Wenn Gisela keine E-Mail-Adresse hat, dann richten wir ihr eine ein. Meine Güte, so. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Wenn sie die besten Rouladen macht, dann wollen wir die auch auf der Plattform haben. So. Da haben wir ganz gut mit zu tun, die Leute da auf dem in dem Digitalisierungsprozess auch mitzunehmen. Und das macht aber auch sehr, sehr viel Spaß, weil da halt extrem viel zurückkommt und man freut sich dann irgendwie für alle richtig mit. Also aktuell sind wir 6 Leute, die an den Themenmonaten immer sitzen. Genau, eine Grafikerin ist noch mit dabei.
6 ist schon eine Nummer. Du kümmerst dich ja auch um das Thema Frauen, Frauenförderung, Frauen auf dem Land. Dir ist das ganz wichtig. Du hast ja auch mal die jungen Landfrauen gegründet. Ja. Ich habe die Landfrauen gerade schon angesprochen. Kurze Frage nochmal für alle, die nicht so wie wir vom Land kommen. Was sind denn Landfrauen? Was machen die denn da? Sind das irgendwie so eine benachteiligte Spezies oder was sind eigentlich diese Landfrauen?
Um Gottes Willen. Landfrauen, hat mal jemand bei uns gesagt, Landfrauen sind der heimliche Motor des ländlichen Raumes. Die halten alles zusammen. Ich finde das ganz treffend. Die Landfrauen, das ist ja man kann ja schon fast sagen, eine Bewegung. Also die setzen sich ja sowohl in politischen Themen ein, Equal Pay, denke ich da dran, oder jetzt gerade zum Beispiel auch, wie das ist mit den Hebammen auf dem Land, Geburtshilfe auf dem Land. Also alle Themen, die eigentlich die Frauen auf dem Land bewegen, da kümmern die sich drum. Also das ist ja alles in Orts- und Kreisverbände organisiert. Und man hat aber auch vor Ort einfach die Möglichkeit darüber, sag ich jetzt mal, eine neue Freundin kennenzulernen oder Kurse zu belegen oder sich einfach auszutauschen. Also ich glaube, das ist ja historisch gewachsen, dass man früher waren die Frauen ja wirklich noch vermehrt nur von den Höfen und die wollten sich dann einfach auch mal austauschen mit Gleichgesinnten. Und so ist das gekommen. Dann haben die Landfrauen auch viele Fahrten und sowas angeboten oder machen sie ja heute noch. Und mittlerweile sind aber auch sehr, sehr viele berufstätig. Ich glaube, nur noch 1/10 kommt vom landwirtschaftlichen Betrieb. Das andere sind alles Frauen, die auf dem Land leben, aber ganz andere Berufe wahrnehmen. Und ja, es ist vor allem ein sehr, sehr großes Netzwerk. Also ich glaube, wir haben in Deutschland fast 500.000. Also die muss man schon ernst nehmen. Und die können halt richtig was wuppen. Also ich finde das immer wieder Wahnsinn, was da für eine Power und für eine Kraft hinter steckt.
Also ich bin da auch immer begeistert, wenn bei uns Landfrauentage sind, dann sind also vor Corona zumindest 800 bis 1000 Frauen in einer Halle nichts. Da ist dann wirklich was los. Da werden die Spitzenrednerinnen und Redner auch außerhalb Deutschlands eingeflogen. Also das finde ich auch immer extrem beeindruckend. Und natürlich gibt's immer was Tolles zu essen. Also das darf nicht unterschätzt werden an der Stelle.
Nee, das stimmt.
Nochmal vielleicht auf deine Land- und Blogger-Karriere und deine App-Karriere und du bist ja Gründerin, du bist Unternehmerin. Wenn du jetzt nochmal überlegst, dass du ja bei vielen Dingen, ich meine das gar nicht böse, sondern vielleicht auch aus dem Gedanken raus, vielleicht auch im ersten Moment naiv rangegangen bist, so nach dem Motto, ich fange jetzt einfach mal an, was zu schreiben. Es war jetzt meines Erachtens nicht ein 100-seitiger Businessplan, sondern du hast gesagt, ich fange jetzt mal an zu schreiben. Oder du hast mit dieser App ab aufs Land, wenn ich das das richtig gelesen habe, hat dein 3-jähriger Sohn, glaube ich, damals gesagt, warum können nicht alle Kinder Trecker fahren oder warum dürfen nicht alle Kinder auf dem Traktor mitfahren? So aus einer Frage vom Kind, ja stimmt, warum kann man das nicht allen ermöglichen? Also du bist immer meines Erachtens sehr stark mit dem Herzen dabei gewesen, irgendwas dann auch umzusetzen, was aber dann auch in ein Unternehmen, in ein Business gemündet ist. Würdest du an irgendeiner Stelle sagen, ich bin da blauäugig rein, ich würde nochmal was anders machen oder hat sich das genau so gut entwickelt?
Also komplett blauäugig reingegangen bin ich, was das Thema Crowdfunding angeht. Ich war zu dem Zeitpunkt in der zweiten Elternzeit und die Schelle kam jetzt vor kurzem, weil ich knapp 11.500 Euro zurückzahlen muss an das Landesamt für Soziale Dienste, weil ich während der Elternzeit gegründet habe. Das habe ich jetzt auch alles irgendwie an Steuerberater und Anwälte und alles abgegeben, aber das fand ich schon, fühlte ich mich wirklich ein bisschen alleingelassen und ich habe dann auch mit dem Landesamt lange telefoniert und die waren nachher aber auch wirklich, ich sag das jetzt hier einfach mal, auch wenn das wahrscheinlich nachher irgendwie Auswirkungen hätte, aber die sagten dann nachher, Herr Freundissen, ganz ehrlich, wenn Sie 3 Kinder haben, haben Sie da nicht andere Verpflichtungen, als jetzt noch ein Unternehmen zu gründen? Und dann dachte ich so, okay, sagen Sie das jetzt als Vertreterin des Landesamtes für Soziale Dienste? Also oder als Privatperson, da müsste ich jetzt doch nochmal nachfragen, weil das fand ich einfach krass, ne? So auf der einen Seite sagen wir brauchen mehr weibliche Gründer, mehr Frauen in Führungsebenen, wir brauchen mehr Unternehmerinnen und. Und dann hat man mal eine Blaupause und ich sehe die Elternzeit da auch ein Stück weit als solches und hat die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen und dann gibt's dort komplett irgendwie Knüppel zwischen die Beine. Und da würde ich mir irgendwie schon noch von der Politik wünschen, dass man für solch einen Spezialfall Gründen in der Elternzeit irgendwie etwas schafft. Weil also diese 11.500 Euro, die sind natürlich, also das ganze Crowdfunding-Geld ist ja direkt an die App-Firma weitergeleitet worden. Das ist ja jetzt nicht, dass wir davon in Urlaub gefahren sind. Und das fand ich schon ein starkes Stück.
Ja. Also das geht gar nicht, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, wenn wir wollen, dass da mehr gegründet wird. Ich würde sagen, da müssen wir auf jeden Fall der Sache nochmal nachgehen. Und das besprechen wir auf jeden Fall im Anschluss definitiv nochmal, was wir dann auch für Gesetze ändern müssen oder was da tatsächlich nochmal neu ausgearbeitet werden muss, weil das auch ehrlicherweise auch immer meine Abschlussfrage ist, auch die Wünsche an die Politik und wie du dir ideale Politik oder Digitalpolitik oder eine Aufstellung dann auch nach der Bundestagswahl vorstellen könntest. Mhm. Aber das nehme ich da jetzt auf jeden Fall mal mit zu sagen. Es kann nicht sein, dass man bestraft wird, wenn man nebenbei auch noch sich selbstständig machen will oder gründen möchte. Also, aber du kannst auch noch mehr Wünsche äußern. Also das war jetzt nicht die letzte Frage. Du bist ja auch immer viel in Berlin. Du hast ja auch in Berlin gearbeitet, auch viel in Kontakt auch mit Politikerinnen und Politikern. Was wäre noch so dein großer Wunsch? Jetzt ist Wahljahr, jetzt hat jeder alle Möglichkeiten, sich alles wünschen zu dürfen.
Also nee, tatsächlich war das jetzt so ein großer Wunsch von mir, dass das einmal irgendwie mit auf die Agenda rückt. Gründen in der Elternzeit. Ansonsten wollte ich mich auch einfach mal bedanken. Also wir haben uns ja vor Jahren auch kennengelernt im Bundeskanzleramt. Da durfte ich mit an diesem runden Tisch Influencer mit sitzen, wo es um die Kennzeichnungspflicht von Kooperationen und Werbeanzeigen im Social Media ging. Und da war ich wirklich beeindruckt, mit welcher Power du da rangegangen bist und was denn jetzt auch konkret alles umgesetzt wurde. Also auf der einen Seite sagen die Leute ja immer so, oh Mensch, Politik, da wird nie was umgesetzt und man wünscht sich immer was und dann passiert nichts. Und so, da habe ich komplett mit dir eine andere Erfahrung gemacht und das wollte ich da einfach mal danklos werden, weil das wirklich super ist, dass man jetzt weiß, okay, was gilt, wo muss ich Werbung daneben schreiben, was ist eine Empfehlung. Da einfach mal ein Danke an dieser Stelle.
Dankeschön, das ist total nett. Wir können mit Lob nicht umgehen. Nee. Kritik hat man auf alles eine Antwort. Aber ich habe von dir heute auch was ganz Großartiges gelernt. Den Spruch werde ich dir jetzt auch klauen. Und zwar werde ich jetzt zu Hause, wenn ich dann auch gefragt werde, warum jetzt vielleicht mein Semmelknödel nicht ganz so herausragend ist wie der von meiner Schwiegermutter, werde ich sagen, um es mit der großen Philosophin Julia Nissen zu sagen, ich gehe stärkenorientiert damit um und lasse es dann wieder meine Schwiegermutter machen. Liebe Julia, tausend Dank. Du hast mich jetzt auch privat gerettet, nicht nur politisch glücklich gemacht. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dir alles, alles Liebe und Gute wünschen. Und ich muss sagen, der Bereich, in dem du wohnst, ist auf jeden Fall für mich nach Bayern das allerzweitschönste. Und wir haben leider kein Meer, deswegen danke ich dir, dass du meinen Fernweh ganz besonders auch im letzten Jahr sehr stark gestillt hast mit deinen Bildern, mit deinem Blog und mit deinen Berichten aus dem täglichen Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Liebe und Gute und ich hoffe, dass dein drittes Kind es gut gemacht hat, dass es die Mittagspause auch so ohne dich überstanden hat und wir profitieren alle davon. Alles Liebe und bleib gesund, liebe Julia.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
Wandern durchs Digital. Bär on Air.